Guten Morgen, hat sich schon jemand über die Stöcke gewundert, dass ich die mitgebracht habe? Das ist auch nicht für mich gewesen, sondern ich habe die für euch mitgebracht. Denn das, was wir heute jetzt vorhaben, Gottes Wort zu hören und den Text, ach pardon, ich darf mich ja befreien. Wir haben einen längeren Text vor aus dem Alten Testament. Und das erfordert also eine große Bereitschaft. Seid ihr bereit zum Joggen? Wenn wir sitzen, ist das ja recht gemütlich. Aber wenn wir Gottes Wort hören, dann fordert das uns heraus zu ganzer Einsatz, zu ganzer Hingabe. Zum Öffnen für das, was er vorhat. Das Wort, das uns zunächst beschäftigen soll, steht im Alten Testament in einem Buch. Ich habe den kühnen Gedanken gehabt, das mache ich kein Dogma daraus, aber das fünfte Buch Mose ist das Buch, aus dem Jesus, als er versucht wurde in der Wüste, ganz am Anfang deines Dienstes, dass er sich dreimal gegen die Versuchung des Feindes gewehrt hat. Also, wer noch keinen richtigen Zugang zum fünften Buch Mose bekommen hat, vielleicht bekommt ihr es jetzt. Lasst euch nicht abschrecken durch das Schocken. Und zwar steht das in Kapitel 5, Kapitel 6, 5. Mose 6, von Vers 4 bis 9. Ihr seht zunächst die hebräischen Schriftzeichen. Das ist der Text und der hat es besonders in sich. Er fängt an mit Höre Israel, Schma Israel. Und diese Aufforderung, höre Israel, steht fünfmal in diesem fünften Buch Mose. Diese Aufforderung des dreieinigen Gottes an sein Volk. Und wer heute Morgen zu seinem Volk gehört, wer an Jesus glaubt als seinen Retter, der gehört zum Volk Gottes. Dann gilt das uns heute. Und wenn ich dann zwischendurch immer wieder mal diese Aufforderung höre, ausspreche, dann fühlt euch nicht beleidigt und gekränkt, sondern eine kleine Begegnung werde ich immer wieder erinnert. Ich hatte in unserer Nachbarschaft christliche Zeitschriften verteilt und eine Frau bekam das auch immer und einmal lud sie mich ein zu sich herein und dann kamen wir ins Gespräch und dann hat sie erzählt aus ihrem sehr bewegten Leben. Auf einmal unterbricht sie sich und dann sagt sie, hören Sie mich auch, Herr Schubert? Wenn ich etwas erzähle und einem anderen etwas erzählen will und er hört nicht, so geht es Gott. Wenn er uns etwas sagen will und wir hören nicht. Und deshalb soll dieser Text uns heute Morgen, es ist ja interessant, Hebräisch in die Geheimnisse der hebräischen Sprache hineinzukommen, aber das mute ich euch heute natürlich nicht zu. Ich wollte euch einfach nur mal dieses Bild zeigen. Und nun der Text. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und soll sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Welchen Platz hat Gottes Wort in meinem Leben? Dieser Text macht uns auf 7 Plätze aufmerksam in unserem Leben. Und es ist Gottes Wille, dass wir dort sein Wort haben und sein Wort erleben. Aber zuvor wird eine Starkstromleitung gelegt. Für unsere Anschlüsse, für die Steckdosen, 7 Steckdosen unseres Lebens. Eine dreipolige Starkstromleitung. Sein Bekenntnis, erster Pol, dass sein Bekenntnis zu uns und wir zu ihm. Ich höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das zu wissen, das hilft uns, die Schwierigkeiten und die Verführungen unseres Lebens durchzustehen. Der zweite Pol der Starkstromleitung ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Es ist gut, wenn wir bedenken, dass dieses herbe Wort, du sollst, nicht ein drohender Befehl ist, sondern im Hebräischen kann man dieses du sollst zugleich auch übersagen, du wirst. Wenn du das erlebst, dass der Herr dein Gott ist, dann wirst du ihn lieben. Das ist also eine geistliche Selbstverständlichkeit. Ich denke, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und sein Wort hören, dann brauchen wir auch die Bereitschaft zum Neuanfang. Dazu, dass wir das, was bisher schiefgelaufen ist, was wir bisher nicht so sehen könnten, abgeben, um einen Neuanfang zu machen. Die Bibel nennt das in dem altmodischen Wort Buße. Umkehr. Umdenken. Wie wichtig ist uns seine Liebe und ihn zu lieben. Und das dritte, die dritte Starkstromleitung ist sein Wort. Ich habe vor langer Zeit ein Buch gelesen, das hatte den Titel »Und Gott schweigt«. Da ging es um all die Leiden der Christen in dem stalinistischen Russland. Gott schweigt. Wenn Gott schwiege, kennen wir das? Manchmal mutet er uns solche Augenblicke zu, dass wir aus dem Vertrauen zu ihm einen Schritt gehen und damit rechnen, dass er weiter mit uns redet. Jetzt will er das tun in seinem Wort. Also die Starkstromleitung liegt. Er sucht eine Beziehung zu dir. Er will, dass sich das in seiner Liebe ausdrückt, in unserer Liebe ausdrückt. Und er will mit uns reden. Morgen früh, wenn wir wieder zur Arbeit gehen, immer. Wir haben keinen Gott, der schweigt, sondern Wir haben einen Gott, der redet als Schöpfer. Und Jesus ist das Wort im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Jesus ist das Wort Gottes, durch das er zu uns redet. Und nun kommen die Steckdosen, wo wir aus der Starkstromleitung in unser Leben hineinnehmen können. An welchen Punkten will der Herr uns die Worte erleben lassen? Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das Wort Gottes ist Herzenssache. Könnt ihr dem zustimmen? Hört ihr das als Herzenssache oder nur als ein Befehl? Bequem, unbequem? Zum Herzen nehmen. Darum, so fängt's an. Noch nicht gleich das Verstehen, aber dass unser Herz berührt. Das bedeutet, ich weiß, da gehöre ich hin. Ich weiß, das ist das Ziel, auf das ich mein Leben ausrichten will. Punkt 2 seines Wortes ist und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Unser Gott denkt immer zugleich in Familie. Er freut sich über unsere Familie zu Hause und über seine Familie in der Gemeinde. Wenn wir zum Glauben durch Jesus an den lebendigen Gott kommen, dann sind wir in eine Familie hineingekommen. Ich darf mich freuen, dass ich Gottes Kind bin. Aber, und dieser Gott hat Kinder. Männer und Frauen. Und das hält uns zusammen. Nicht die unterschiedliche Beurteilung von wie wirksam ist ein offenes Fenster. Den einen stürzt, den anderen brummt. Darüber können wir unterschiedliche Meinung sein. Aber dass wir uns dessen bewusst sind, wir gehören zusammen. In dem Augenblick, wo wir unser Leben bauen auf die Liebe Gottes durch Jesus am Kreuz. Also, und den Kindern muss es weitergesagt werden. Und darum, und das ist nun dieses Besondere auch dieses Textes, dieses Schma Israel, das hören die Kinder in orthodoxen Familien, die sich an das Wort halten, an das Wort Gottes halten, hören das zweimal am Tag. Höre Israel, Schma Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also es ist schon ja fast lustig, was die Rabbinen sich im Laufe der Geschichte, im Laufe der Jahrhunderte, was ihnen dafür Gedanken gekommen sind. Die sagen zum Beispiel, in dem Augenblick, wo ein Kind anfängt zu reden, kann es denken, kann es lernen. Also, mit anderen Worten, ab 3 Jahre wird gelernt. Schreiben und lesen. Ab 4 Jahren lernen sie schreiben und lesen. Ab 5 Jahren lernen sie die Bibel lesen. Ab 10 Jahren lernen sie die Auslegung, die rabbinische Auslegung der kennen und lernen. Welchen Wert haben unsere Kinder? Welchen Wert haben wir von unseren Eltern erlebt? Damit wir das Wort nicht nur hören und verstehen, sondern aufnehmen. dass es uns etwas Wunderbares, ein Geschenk ist. Könnt ihr noch hören? Dritter Punkt. Und du sollst davon reden. Vom Wort Gottes reden. Und das macht doch der Prediger. Das ist doch seine Sache. Aber Gottes Wille ist, dass sein Volk vom Wort Gottes, das es hört, aufgenommen hat ins Herz, dass es weitergetragen hat in der Familie, dass es davon redet. Aber nicht gleich nach draußen, sondern dass das Wort ihn innerlich beschäftigt. Nicht nur zur stillen Zeit und dann legen wir es beiseite und dann, ja. Ich sage nicht nur, das müsst ihr machen, sondern das müssen wir so machen, weil ich mich selbst mit hineinbeziehe und weiß, da habe ich einen Text gelesen, dann weiß ich manchmal schon gar nicht mehr am Schluss, was hat mich hier bewegt. Das ist eine Aufgabe. Darum sagt er das und zwar ausführlich. Davon sollen wir reden. Sollst du reden? Das ist überhaupt erstaunlich oder bedeutsam. Am Anfang spricht der Herr, er ist unser Gott. Und nun wird er auf einmal, geht er auf du. Auf du mit deinem Leben, mit deinem Haus. Wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs gewesen zur Arbeit. Wenn du dich niederlegst oder aufstehst, in den Tag hineingehen willst, dann rede von dem Wort. Ich muss bekennen, da bin ich noch zu üben daran, dass wir, wenn wir zusammen sind, dass wir vom Wort Gottes reden. Das ist Übungssache. Darum Gemeinde ist nicht eine Schar, ein Treffen von Leuten, die alles können, sondern die bereit sind zu lernen. Wovon wir sprechen, das spricht auch davon, was in unserem Herzen ist. Wenn du dich niederlegst oder aufstehst, das Wort will uns ermutigen, neugierig machen, dass wir Erfahrung machen, wie das ist, wenn unser letzter Gedanke ein Wort Gottes ist und unser erster Gedanke beim Aufstehen ein Wort Gottes ist. Nicht nur, wenn ich eine Predigt zu halten habe, dass ich dann denke, habe ich die Gedanken noch zusammen? Und du sollst sie, die Worte, binden zum Zeichen auf deiner Hand. Vielleicht haben sich einige gewundert über dieses Bild, dieser Gebetsriemen. Der hat sich entschieden dafür, dass die Hand seine linke Hand ist. Es steht nur deine Hand. Aber was bedeutet das? Dieses Wort, das wir hören, von dem wir reden, das will uns beeinflussen, und leiten und lenken in unserem Tun. Unser Gott will ist ein praktischer Gott. Er hat die Welt so herrlich, so praktisch geschaffen, dass auch das Wort, das wir selbst aufnehmen, in die Lebenspraxis, in den Alltag hinein kommt und wirkt. Handzeichen. Wir Menschen sind, im Alten Testament wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, welche Gefahr darin besteht, das Werk unserer Hände anzubeten. Das, was wir geschafft haben, schaffe, schaffe, Häusle baue, das habe ich geschafft. Eugen Squex. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Darum dieses kleine Gefäß da oben, da sind Bibelworte drin. Dazu haben sich die Juden entschlossen, das so darzustellen. Wir müssen uns darüber nicht aufregen und sagen, sondern wir müssen unseren eigenen Weg finden. Es wird uns nicht gesagt, wie das geschieht. Aber dieses Wort, das gehört in unser Tun hinein und in unser Denken hinein. Ich habe mal nachgeguckt und da sagt das Internet, wofür unser Gehirn, das so mit unserer Stirn zusammenhängt, wofür das zuständig ist. Es ist ein Kontrollzentrum. In einer etwas blumigen Sprache hat das jemand genannt. Da sitzt der große Dirigent des Chores. Hier wird bestimmt, was dann geschieht. Dieser Stirnlappen ist zuständig für Planung unseres Lebens, für logisches Denken, für Problemlösung, für Urteilskraft. Hier sitzt die Kontrolle von Impulsen, die wir von draußen bekommen. Hier wird reguliert, was durch Emotionen und durch unser Verhalten entsteht. Ist allerhand was? Wenn ich es euch nochmal vorlese, dann wisst ihr es trotzdem noch nicht, wenn ihr euch nicht damit beschäftigt habt. Das ist für mich selbst auch eine Herausforderung. Ich wollte euch nur, und darum die Stöcke. Das ist gar nicht so ohne. Das auf das Wort Gottes zu achten. Das ist unsere Stirn, unser Denken, unser Planen beeinflusst. Eigenartig dieses Zeichen, warum das nötig ist. Zeichen ist ein Signal. Also wenn zum Beispiel Tiere, die werden gezeichnet, wem sie gehören, ne? Das ist nicht ein Hinweis darauf. Es muss deutlich werden, wem gehöre ich denn? Wem gehört denn mein Verstand? Ob ich viel oder wenig habe oder die anderen beurteilen das so. Sondern wer darf darüber verfügen? Wem gebe ich freien Zugang? Und das sagt er, das soll das Zeichen sein. Aber wie das Zeichen aussieht, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, Häusle baue. Das ist für wenigstens für uns hier in Süddeutschland auch ein Ausdruck von Selbstständigkeit, von Wert. Aber was macht das mit mir? Ich habe ein Häusle und du nicht. Du musst auf Miete wohnen. Du wirst rausgekündigt, wenn auf Eigenbedarf erklärt wird. Der Herr will, dass sein Wort auch was mit unserem Haus zu tun hat. Und nicht nur, wenn es wackelt, sondern auch die Pfosten, die normalerweise feststehen. Und an die Tore. Ist das nicht dasselbe? Türpfosten? Nein. Es ist anzunehmen, dass man unter Tore hier die Stadttore meint. Du, das ist ja das Volk. Du, das ist ja die Gemeinschaft in einer Stadt, in einem Dorf. Die Tore hatten nicht nur die Bedeutung, dass da Leute rein und rausgingen, sondern die waren zugleich die Rathäuser. Da wurde beraten, da wurden Geschäfte abgeschlossen, da wurden Verträge abgeschlossen. Das war das Zentrum des politischen Lebens und der Wirtschaft, ja, und des Geistesaustauschs. Alles durch vom Wort Gottes beeinflusst. Was wäre das für ein Deutschland, wenn das in unsere und, ja, und für ein Welzheim, wenn das so für unsere Städte und für unser Land gelte? Was wären wir selbst, was wäre unsere Gemeinde und die Gemeinden, wenn das so gelten könnte, an all diesen Steckdosen, die werden beeinflusst von diesem Starkstrom Gottes. Welchen Platz hat das Wort Gottes in meinem Leben? Welchen Platz hat das Wort Gottes in deinem Leben? Ich möchte jetzt noch diesen Gedanken aus dem Alten Testament mit dem im Neuen Testament vergleichen. Und da ist das Eigenartige, dieses Wort Stirn, das steht im ganzen Neuen Testament nicht nur in der Offenbarung. Aber die Sache, das ist nämlich um unseren, und jetzt möchte ich den Schwerpunkt auf die Stirn legen, auf unser Denken, die ist wohl da. Und zwar so zentral da, dass wir Römer 12, gleich im zweiten Vers heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir können zu Jesus kommen, wie wir sind. Ohne Vorbedingung. Und wenn wir dann zu ihm gehören, wenn die Liebe in unser Herz ausgegossen, dann soll nach Gottes Willen sich eine Veränderung abspielen unseres ganzen Lebens. Und das ist das natürlich das Spannende. Und deshalb, es war in dem alttestamentlichen Text war ja von dem Reden die Rede, dass wir davon sprechen, dass wir einander, wissen wir, wie der andere zu Jesus gekommen ist, wissen wir, was der andere mit Jesus erlebt. Wenn wir noch Zeit haben, macht euch innerlich bereit, vielleicht will euch der Herr etwas geben, was ihr weitergeben sollt. Wir können kommen zu ihm, wie wir sind, aber er will uns verändern. Weil mit dem alten Menschen, mit dem all unserem alten Leben, unser Gott nichts anfangen kann. Wir brauchen Erneuerung. Und da steht ein nettes Wort, was ich euch nicht vor, also es war für mich eine Überraschung, als ich es zum ersten Mal sagte, dieses ändert euch, das klingt zu herb, ne? Wie können wir uns denn selbst ändern? Natürlich können wir manches ändern, aber ganz wenig ohne Druck. Und darum, das, was Eltern an Druck ausüben, das ist eine sehr behutsame Sache. Und darum steht hier ein Wort, verändert euch. Da steht das Wort, was wir wenn wir vielleicht noch an die Schule zurückdenken, Metamorphose. Aus einer kleinen Raupe, die sich verpuppt, wird ein Schmetterling. Das ist Metamorphose, das ist Veränderung. Da setzt Gott einen Anfang. Dadurch, dass wir zu Jesus kommen. Und dann sind wir aber noch nicht das, was die anderen vielleicht von uns denken und hoffen. Und darum gibt es eben auch Enttäuschung unter uns. Wie gehen wir mit solchen Enttäuschungen um? Indem wir auf uns selbst in den Spiegel gucken, in den Spiegel des Wortes, und indem wir uns selbst verändern. Selbst sagen, Herr, hilf das aus der Raupe, die da herumkrabbelt, dass die zur Ruhe kommt, in die sich verpuppt, und dass aus dieser Puppe der wunderbare Schmetterling wird. Sagst du ja? Hörst du noch? Oder ist das für dich eine Herausforderung, die du nicht annehmen kannst? Keine Kraft, keine Lust, kein Ansporn. Wir dürfen den Herrn in dem Augenblick, wo wir zu Jesus gehören, darf ich sagen, Herr, hilf mir. Zu jedem Wort, das er mir sagt, Herr, hilf mir. Und darum hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Nicht damit, dass das noch ein Sahnehäubchen ist, sozusagen ein Schmuck, sondern das ist die Voraussetzung, damit etwas draus wird, aus der Raupe, ein Schmetterling. Wir überfordern einander zu schnell. Unser Herr tut das nicht, das machen wir. Und da sind wir schon gleich bei der Erneuerung unseres Sinnes. Steht hier, unseres Sinnes, ich würde sagen, also unseres Denksinnes, unseres Denkens. Die meisten Schwierigkeiten in unserem Leben kommen aus dem alten Denksinn. Aus den alten Gleisen, die wir gedacht haben, gefahren sind. Und die wurden ja schon gelegt durch das, was wir von unseren Eltern gehört haben, von unseren Schulkameraden, Lehrern, Ausbildern. Wenn jemand unentwegt zu hören kriegt, was du mit den Händen aufbaust, das reißt du mit dem Hintern ein, was soll dann anders draus werden? Oder wenn jemand als der Prachtsohn dargestellt wurde, wie der Kain, der war doch ein Mann, ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn, sagt Eva über Kain. Und dann erlebt er auf einmal, dass Gott sich dem Opfer seines Bruders zuwendet. Da brach bei ihm eine ganze Welt zusammen und er wurde zum ersten Mörder. Was steckt in unserer alten Prägung? Und das zu erkennen und darum, das Wandern geht weiter. Sind wir bereit dazu? Das ist mühsam. Das geht nicht ohne Schmerzen. Das geht nicht ohne Buße. Aber das ist es ja eben. Buße heißt, meine alte Einstellung, meine alten Prägungen, die dürfen nicht immer wieder so arbeiten wie seit 20, 40, 60, 80 Jahren. Sondern sie müssen neu werden. Und das nicht aus mir, sondern aus der Gnade Jesu. Und jetzt nehme ich wieder das aus dem fünften Buch Mose, aus dem Höre Israel, ein Zeichen. Jede stille Zeit, die will ein Zeichen setzen. Aber vielleicht ist das gar nicht notwendig, dass wir jeden Tag einen neuen Text lesen müssen. Und dann noch so viel und noch so viele Kapitel. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern dass das Wort Gottes reichlich bei uns wohnt. Dass wir das mitnehmen. Ob ich mich rasiere, ob ich mit dem Auto fahre, ob ich arbeite oder einfach in dem Bus sitze. Welche Worte begleiten uns? Hast du mal solche Worte? Oder ein Wort? Also es ist schon verwunderlich, wie wirksam manchmal ein Konfirmationsspruch sein kann. Da gibt es tatsächlich Leute, die noch lange, die sich von der Kirche abgewandt haben, aber der Konfirmationsspruch, der hat eine Bedeutung für sie behalten. So ähnlich sehe ich diese Zeichen auf unserer Stirn. Welches Zeichen? Zeichen der Erneuerung. Trägst du mit dir? Also ich will mal sagen, was mich seit einiger Zeit begleitet und immer wieder auftaucht im Laufe des Tages und so der Woche. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Harren heißt, ich warte auf ihn. Ich rechne mit ihm. Ich will, dass er mich führt. Und das Harren. Jemand hat mal gesagt, wenn einem die Geduld ausgehen will, dann fängt das Harren an. Also, da können wir ermessen, um welchen Kraftakt es, geistlichen Kraftakt es geht. Lassen wir es dabei, bei dem Zeichen auf meiner Stirn. Möchte jemand sagen, was auf seiner Stirn steht? Das war jetzt etwas plötzlich, ne? Aber ich glaube, im Petrusbrief steht, wir sollen bereit sein, anderen Antwort zu geben auf die Frage, welche Hoffnung trägt dich? Das ist es doch. Das ist das, was mich trägt, was mir Hoffnung gibt. Nicht nur, was ich nur im Kopf habe, an Wissen, sondern an lebendiger Verbindung mit dem lebendigen Gott. Ich habe mich gefragt, hatte das Jesus eigentlich auch nötig? Ein solches Zeichen für seine Stirn. Ein solches Stirnwort. Aber ich erinnere euch, wenn ihr sagt, Jesus ist doch vollkommen gewesen. Aber als sein Dienst begann, es begann mit der Taufe und mit der öffentlichen Zusage Gottes laut, sodass es zumindest Johannes der Täufer gehört hat und Jesus, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Ich glaube, das ist meine Überzeugung, ich kann Dogma daraus. Das hat Jesus getragen und begleitet und geführt in seinen Entscheidungen, was er gesprochen und was er getan hat. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes sagt einige Worte in der gleichen Richtung. Ich tue, was meinem Vater gefällt. Hier wird diese intensive Verbindung zwischen Vater und Sohn deutlich. Und wenn du sagst, ich bin Gottes Sohn, dadurch, dass Jesus in meinem Leben ist, dann gilt das auch dir. Darum ist Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, nämlich des Glaubens, der in solcher Abhängigkeit lebt. Das sind so diese Stirnworte. Aber also deshalb, lasst uns nicht schweigen in der Gemeinde, was wir mit dem Wort erleben, sondern uns das weitersagen. Das ist die Vielfalt. Man kann uns einordnen, Baptisten, Süddeutsche, Methodisten, Landeskirche, katholische Kirche und so weiter. Aber das, was jeder Einzelne erlebt, das ist so unterschiedlich, wie wir alle einzeln sind. Und da liegt die Chance, wenn wir sagen, wir wollen Menschen zu Jesus führen, doch durch das, was wir erlebt haben und was nur ich erlebt habe und du und du und du. Wenn wir das verschweigen, dann kann der Mensch, zu dem das ein Weg wäre, nicht gerettet werden. Das gehört auch mit zu der Weisheit des Wortes Gottes. So, nun will ich euch lediglich noch zum Schluss auf zwei Dinge aufmerksam machen. Unser Hirn, unser Verstand, unser Denksinn und die Ausrichtung, mit der wir denken, ist nicht nur für unseren Alltag notwendig, sondern, ich erwähnte, das Wort Stirn steht nur in der Offenbarung, und zwar 8-mal. Es lohnt sich, einmal die Offenbarung unter diesem Gesichtspunkt zu lesen. Denn die Bibelleser, die kennen ja das, was das Tier verlangt. Dass da Menschen, das ist das Ziel Satans, der dem Tier die Macht gegeben hat und geben wird, dass die Menschen seine Ideen auf der Stirn haben. Und darum ist davon die Rede, und dieser falsche Prophet macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Boah. Brüder und Schwestern, um Jesu Willen, um des unseres lebendigen Gottes Willen und um seines Wortes Willen, wenn unsere Stirn nicht von dem Wort Gottes bestimmt ist und der Inhalt, unser Handeln, dann wartet nur einer darauf, dass wir dieses Zeichen des Tieres annehmen. Aus Angst, nicht verkaufen, nicht kaufen, das heißt doch, schlagweg verhungern, oder? Also, um der Gefahr willen, damit wir nicht unbesetztes Feld sind, das der Feind einfach für sich in Anspruch nehmen kann, damit ein Leben schon jetzt unter der Führung des Wortes Gottes steht. Und noch um einer anderen Sache will, das ist das zweite Wort, das zählt auch mit zu diesen Stirntexten in der Offenbarung. Da ist von dem neuen Jerusalem die Rede, wo alle sein werden, die Jesus lieb haben, die zu seiner Braut gehören und dann natürlich zu seiner Frau. Und es wird nichts Verfluchtes mehr in der Stadt sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sein Name, der Name Jesus. Wir können uns vielleicht im Übermut oder in einer Schnapslaune uns den Namen Jesu auf unsere Stirn tätowieren lassen. Aber das gilt nicht in der Ewigkeit, sondern wenn wirklich das ein Zeichen ist, wem ich gehöre. Und das wird bleiben in aller Ewigkeit. Das ist Hoffnung. Da bekommt jeder Kampf, jeder auch Gedankenkampf, auch unser Ringen um Wahrheit, um das, was wir tun sollen, bekommt seine Bedeutung. Aber, und da will dieses Wort etwas, über das ich begeistert bin, das möchte ich uns allen mit auf unsere Reise geben. Wir werden ihm dienen in Ewigkeit und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Damit wir es untereinander wissen und sehen, damit es unser Herr sieht
damit alle Welt deutlich wird. Das ist Erlösung. Jetzt für uns das Vergangene, für all die alten Prägungen und in Ewigkeit. Amen heißt, so soll's geschehen. Sagt ihr Amen? Im Himmel freuen sich die Engel, wenn wir umkehren aus unseren alten Gedanken in die neuen Gedanken hinein. Amen. Nun lasst uns noch auf ein Lied hören. Ach, noch etwas. Meine Frau hat mir hier was hingelegt. Das liegt da draußen unter einer Decke. Wer also als Erster rausgeht, nehme dann bitte die Decke weg. Da liegt etwas für euch, eine kleine Erinnerung an diesen Gott.